Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leli, warum es um Lebensliebe und nicht ums Essen geht. Wir, das sind Nina.
Hallo.
Und Maria. Nina, du leitest den Bereich Mental Health bei der Organisation Lebensgroß, bist Juristin, Psychotherapeutin sowie Neurodeeskalationstrainerin. Und ich, Maria, ich bin Moderatorin, habe lange Zeit im Journalismus gearbeitet und beschäftige mich am liebsten mit Themen, die uns Menschen nahe gehen, also im Großen und auch im Kleinen. Und unser Thema hier, das sind schon recht große Herausforderungen, nämlich der Umgang mit Essstörungen. Gehostet wird dieser Podcast vom Leli Tageszentrum, das von der Organisation Lebensgroß in Graz betrieben wird. Und diese Folgen dürfen wir dank der Förderungen des Gesundheitsfonds Steiermark und der Stadt Graz aufnehmen. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns und das ist Verena Schieretz-Ordner. Hallo.
Hallo.
Du bist klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin in eigener Praxis, außerdem seit letztem Jahr auch Autorin des Buchs »Wenn es laut wird, halte ich mir die Ohren zu«. Und in dem geht's um ein Basiswissen über unser heutiges Thema, das ist Autismus. Verena, magst du dich vielleicht kurz bei unseren Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Verena Schieretz-Ordner. Wie gesagt, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin. Ich bin seit 2 Jahren in der Praxis Petersgasse. Das ist unsere gemeinsame Praxis, die ich zusammen mit der Frau Magister Haberfellner-Lang habe. Wir haben einen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche. Ich selbst bin seit 20 Jahren im Kinder- und Jugendbereich tätig, in unterschiedlichsten Formen und Funktionen. Zu mir persönlich, ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Und was mich zum Thema Autismus gebracht hat, hat auch viel mit mir privat zu tun, weil ich einen Sohn habe, der im Spektrum ist. Und wir haben 2018 die Diagnose erhalten und seit 2018 beschäftige ich mich intensivst mit dem Thema Autismus.
Und das hat dich dann auch in weiterer Folge zu dem Thema als Therapeutin gebracht?
Ja, so kann man das sagen, ja.
Ja, hallo auch von meiner Seite, Verena. Schön, dass du da bist. Ich finde es immer besonders berührend, wenn es so einen privaten Zugang auch gibt irgendwie. Also ich erlebe das, deswegen habe ich bei allen Folgen bis jetzt auch gefragt, so was ist dein Zugang zum Thema Essstörungen? Und das hat ja auch sehr oft was mit uns selbst zu tun. Deswegen finde ich das total schön. Und danke, dass du da so offen drüber sprichst. Ihr schreibt in eurem Buch ja von einem respektvollen und beziehungsorientierten Ansatz, was so aus unserer Leli-Haltung heraus Musik in meinen Ohren ist. Und vor allem auch von einer optimistischen Grundhaltung, was die Entwicklungschancen von Menschen im Autismus-Spektrum betrifft. Und wenn wir jetzt vorne anfangen, was versteht man denn eigentlich unter einer Autismus-Spektrum-Störung? Und sollte man deiner Meinung nach überhaupt von Störung sprechen? Weil ich kenne auch so diese Begriffe wie neurodivers und neurotypisch. Vielleicht magst du uns da eine kleine Einführung mal geben.
Also grundsätzlich fangen wir mal an mit, was ist eigentlich eine Autismus-Spektrum-Störung oder wie wird sie gesehen? Ja? Wir haben Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion mit anderen Menschen und Kindern. Wir haben Probleme in der Kommunikation und im Kommunikationsverhalten und wir haben klassischerweise repetitive Verhaltensweisen, die sehr stark ausgeprägt sind. Und für mich persönlich so dieses Hauptproblem, was Menschen im Spektrum haben, ist es eigentlich, einen psychisch und physisch gut regulierten Zustand aufrechtzuerhalten. Also sie sind sehr sensorisch sehr oft sehr stark überreizt und das führt zu ganz massiven Problemen. Also das wäre sozusagen mal das eine, was ist es, ja? Zum Störungsbegriff. Ich sehe es aus meiner systemischen Haltung so, Störung ist das, was die betroffene Person stört. Ja. Also das heißt, es gibt da draußen sicher viele Menschen, die im Spektrum sind und sehr gut damit zurechtkommen, die auch keine Therapie benötigen. Ja. Aber wir haben auch wirklich viele schwerer betroffene Personen, die wirklich sehr strugglen im Alltag, sage ich jetzt einmal, die wirklich auch ihren Entwicklungsaufgaben nicht gut nachkommen können, die Entwicklungsverzögerungen haben, die Probleme haben beim Sprechen lernen. Wir haben ein Drittel der autistischen Menschen entwickelt keine Sprache, zumindest keine gesprochene Sprache. Also wir haben es da schon mit einer Beeinträchtigung auch zu tun. Vor allem, wir haben ja jetzt 3 Grade im Spektrum, quasi Grad 1, Grad 2 und Grad 3, wobei 1 eben die mildeste Form der Betroffenheit ist und 3 am meisten ausgeprägt die Symptome sind sozusagen. Und da ist es für mich so, ich finde es gut, einen Begriff wie neurodivergent zu haben, dass man es nicht von vornherein so stigmatisiert, weil es ist ja beim Autismus anders wie bei einer Essstörung. Eine Essstörung kommt in ein Leben von einer Person und man wird aber als Autist oder Autistin geboren. Das heißt, es ist mit der Persönlichkeit verwoben und darum ist es auch schwierig, da ständig nur dagegen zu kämpfen, sondern man muss damit lernen zu leben und es einfach auch so anzunehmen. Und was mir so wichtig ist, die Person oder das Kind einfach so anzunehmen, wie es ist und gut zu begleiten. Das ist auch für mich so dieser beziehungsorientierte Haltung, so jetzt einmal. Ja?
Wenn ich es richtig verstehe, als jetzt Nicht-Autismus-Expertin geht es da darum, dass man nicht den Autismus an sich als Störung bezeichnet, sondern eher diese Symptome, die damit einhergehen. Habe ich das so richtig verstanden jetzt?
Genau.
Weil das finde ich eigentlich eine voll schöne Vorstellung von dem, wann ist es eine Störung, nämlich dann, wenn es mich am Lebensvollzug hindert irgendwie und eben, wenn ich aber Autist bin und es mich nicht stört, ist es auch keine Störung. Also das ist eigentlich, ja, cool, ja.
Genau, so sehe ich das und es wird dann eben zum Problem, wenn ich eben überfordert bin im Alltag, wenn ich Dinge nicht für mich gut erledigen kann, dann wird es eben wirklich, wirklich zum Problem, ja. Und sonst sehe ich es einfach als immanenten Teil der Persönlichkeit, als anderes Betriebssystem, so kann man es nennen, einfach ein Gehirn, das anders funktioniert. Ja. Und ich finde es auch großartig, dass wir solche Menschen haben, die ein bisschen anders ticken, weil es auch irrsinnig viel Kreativität und neue Denkweisen einbringt. Mhm. Und das ist auch das, was ich damit meine, mit gute Chancen, wenn ich den Menschen von Anfang an ein gutes Gefühl gebe, du bist okay, so wie du bist, und dich in der Entwicklung gut unterstütze, gibt es einfach viel Entwicklungspotenzial.
Ja.
Und die haben einfach totale Spezialfähigkeiten, spezielle Interessen. Das heißt jetzt nicht, dass das immer ganz was Großes sein muss, wie der Rainman mit dem Kartenzählen, sondern das sind ja im individuellen Entwicklungsprofil Dinge, die einfach herausstechen und die man fördern kann. Und dann schaut man einfach, wie kann man diese Person mit dem, was sie mitbringt, einfach optimal unterstützen in der Entwicklung. Und das ist mir einfach so diese Grundhaltung, die mir so wichtig ist.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen über die Ursachen von Autismus, die Hintergründe da ein bisschen was erzählen?
Ja, also zu den Ursachen, es ist einmal so, es ist einmal eine neuropsychiatrische Störung, das heißt, wir haben auch immer eine neurologische Komponente dabei. Ja? Anders wie jetzt bei einer Essstörung, das jetzt hauptsächlich eben eine psychische Erkrankung ist, natürlich auch mit körperlichen Auswirkungen, klar, ja, haben wir es da wirklich mit einer neuropsychiatrischen Störung zu tun. Wir wissen, was gesichert ist, es gibt genetische Prädispositionen. Geburtskomplikationen und Schwangerschaftskomplikationen erhöhen die Wahrscheinlichkeit. Es gibt Zusammenhänge, je älter der Vater ist, interessanterweise nicht das Alter der Mutter, sondern vor allem das Alter des Vaters spielt auch eine Rolle. Also da gibt es jetzt auch Studien, die das ein bisschen zeigen. Was wir gesichert wissen, was nichts damit zu tun hat, ist, Bindungstrauma haben in dem Fall gar nichts damit zu tun. Also nicht, es geht nicht um Vernachlässigung. Ja. Es ist nicht die Kühlschrankmutter schuld daran, dass das Kind autistisch ist, sondern es ist wirklich einfach ein So-Sein. Man kommt so auf die Welt. Ja. Und was man auch gesichert sagen kann, es liegt nicht an der Masernimpfung. Also das war wirklich eine minimal kleine Studie und das ist wirklich widerlegt worden und dem Arzt ist auch die Zulassung entzogen worden.
Geheißen, dass es an der Masernimpfung liegt, oder?
Mhm. Aha. Und das ist noch nach wie vor eben ein Mythos, der immer wieder durch die Köpfe der Menschen geistert und wirklich auch Probleme verursacht. Also das,
ja.
Und es hat da eben eine Studie gegeben mit 12 Kindern, aber die war wirklich gefaked und das ist was noch immer ein bisschen in den Köpfen der Menschen herumspuckt.
Ja. Das ist eine Urban Legend, oder?
Ja.
Und gar nicht mit wenig Auswirkungen, wenn man denkt.
Ja. Ich glaube nie einer Studie, die du nicht selber gefälscht hast, oder wie sagt man da?
Ja.
Ah, das ist arg, weil da kriegt man, wenn man das irgendwo liest, total Angst, das Kind Masern impfen zu lassen.
Mhm.
Oder Sorge einfach.
Mhm.
Okay, und du hast jetzt schon vorweggenommen, weil im Podcast sprechen wir ja öfters mal darüber, über Bindungstraumata eben und Essstörungen. Und beim Autismus ist es aber eben so, dass das schon vor Geburt sozusagen sich herausbildet, der Autismus. Nicht die Störung, aber der Autismus an sich, ne, wenn wir es jetzt gelernt haben schon.
Entschuldigung, es gibt natürlich so Sachen wie den hohen Medienkonsum und Vernachlässigung, ja, das dann so ähnlich ausschaut. Da spricht man dann von einem Pseudo-Autismus. Mhm. Ja. Aber das ist wirklich was anderes. Das merkt man relativ schnell, dass da schon große Unterschiede auch gibt. Ja. Weil wenn man diese Kinder dann fördert, dann entwickelt sie total schnell was weiter und dann gehen diese Symptomatiken auch zurück. Aber die zeigen auch nicht solche Sachen wie Zehenspitzengang zum Beispiel. Okay. Oder die flattern jetzt auch nicht. Die sind wirklich einfach nur so eher in der Sprache sehr verarmt zum Beispiel oder fangen sehr spät zum Sprechen an, weil sie immer irgendwie vom Tablet sitzen oder so. Ja. Aber das kann man relativ gut mit jemand, der sich ein bisschen auskennt, kann das relativ schnell den Unterschied feststellen, ob es jetzt ein Pseudo-Autismus ist aufgrund von hohem Medienkonsum und Vernachlässigung oder ob es wirklich um diese neurologische, psychische Erkrankungsstörung, wie man das jetzt auch immer nennen will, oder Begebenheit, ja, handelt.
Ja, das hat mich nämlich schon, das habe ich mal in einem Podcast eben gehört, von diesem Pseudo-Autismus oder auch virtueller Autismus wird es ja, glaube ich, genannt, gell? Wo die Symptome dann ja wirklich zurückgehen, wenn man den Medienkonsum beschränkt. Und denkst du, das hat auch damit zu tun, dass jetzt in den Medien vermehrt sich die Diagnosen so häufen? Ist es dann auch damit zusammenhängend oder gibt es einfach wirklich mehr Menschen mit Autismus, denkst du?
Das hat, da muss ich ein bisschen ausholen, das hat mit der Geschichte von der Entwicklung von, wie man es entdeckt hat, eigentlich zu tun. Ja? Und zwar, es war ja so, dass im Zweiten Weltkrieg der Leo Kanner und der Hans Asperger zum gleichen Zeitpunkt eigentlich der eine den Asperger-Autismus unter Gänsefüßchen und der andere eben den frühkindlichen Autismus beschrieben haben. Ja. Und der Leo Kanner hat eben gesagt in den USA, dass das ein ganz ein seltenes Phänomen ist. Und der hat wirklich aber nur Kinder gesehen, die eine sehr starke Ausprägungsform hatten und hat gesagt, das ist sehr, sehr selten und das ist dann quasi so geblieben. Dann war natürlich Zweiter Weltkrieg, alles ist irgendwie natürlich auseinandergebrochen, andere Dinge, also es waren einfach, das ist einfach ein bisschen, dieses Wissen ist verschüttet worden, ja. Und der Hans Asperger hat eben das eher so beschrieben, dass er sie seine kleinen Professoren genannt hat, ja. Also er hat gesehen, dass da viel Potenzial drinnen ist, hat aber auch gesehen, dass die Kinder sich schon im Sozialverhalten sehr schwer tun, dass man sehr schwer mit ihnen in Kontakt kommt und so weiter. Und wie gesagt, und das war dann eben lange Zeit nicht wirklich so präsent, dieses Wissen. Und die Laura Wing, das ist eine Psychologin gewesen, eine britische, und die hatte selbst eine Tochter Susi mit Autismus. Und die hat mit dem, das kommt vom Kühlschrankmuttersein, natürlich nicht viel anfangen können und hat sich da dagegen verwehrt und hat gesagt, okay, ich mache einmal so eine Studie, mich würde das interessieren, wie schaut das wirklich in der Bevölkerung aus? Und das war Anfang der 80er Jahre. Ja? Und die ist draufgekommen, na, da gibt es noch viel mehr und da gibt es das Spektrum ist viel weiter. Und da hat es dann wieder einen Anstieg quasi gegeben in den Diagnosen. Der nächste Anstieg in den Diagnosen war, wie der Film Rain Man rausgekommen ist, ja, und einen Oscar gehabt hat. Das war ja, ich weiß jetzt nicht, 86 oder 88, bin jetzt nicht ganz firm. Und da hat das erste Mal quasi die breite Bevölkerung den Begriff Autismus und wie kann sowas aussehen mitbekommen, ja, in irgendeiner Form. Da hat es dann den nächsten Anstieg gegeben, dass einfach genauer hingeschaut worden ist. Und mittlerweile mit dem, dass wir einfach immer mehr darüber wissen, was ist da alles damit gemeint, ja, was umfasst das wirklich, ja, oder wovon reden wir da eigentlich? Jetzt haben wir noch einmal einen Anstieg. Und jetzt kommen die Mädchen dazu. Weil früher hat man so das Bild gehabt, ja, autistisches Kind ist ein 6-jähriger Bub, der in der Ecke sitzt, mit keinem spielt und kreiselt. Ein bisschen sehr Stereotyp, aber das war so das Bild vom klassischen Autismus. Ja. Und bei den Mädchen schaut der Autismus ganz oft anders aus.
Okay, ja. Wie äußert sich der oder wie kann man sich das vorstellen?
Die sind oft sozial etwas geschickter, weil sie sich die Dinge besser abschauen. Und bei denen wird es oft viel später erst ein richtiges Problem. Also wenn die sozialen Kompetenzen dann eben mehr werden sozusagen, die man zeigen muss in Freundschaften zum Beispiel. Da ist meistens so die Pubertät dann so das Thema. Weil die schaffen es ganz gut, noch diese Freundschaften zu halten, wenn es irgendwie so noch relativ einfach ist oder nicht so hochkomplex. Und wenn das dann aber diese, gerade Mädchenfreundschaften in der Pubertät sind ja nicht gerade simpel. Das ist dann oft so der Punkt, wo es dann wirklich schwierig wird. Und das Spannende ist, die Mädchen kommen ganz oft mit anderen Diagnosen, zum Beispiel auch Essstörungen oder Depressionen oder Angststörungen oder Schulverweigerung in die therapeutische Praxis oder irgendwo, ja, auf der Psychiatrie oder was auch immer. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut und ein bisschen eine Ahnung hat davon, merkt man, dass da eigentlich der Autismus drunter liegt. Und dass da ganz viele Dinge einfach Schwierigkeiten bereiten, eine ständige Überforderung da ist, eine ständige Reizüberflutung da ist. Und die können sehr lang gut kompensieren, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo es dann nicht mehr geht. Und dann ist eben so dieser Punkt, wo dann eben häufiger auch die Essstörungen auftreten.
Mhm. Und was sind so für uns im Leli oder als Therapeutinnen oder allgemein, was sind so Anzeichen, wo man hellhörig werden könnte und an eine Autismusdiagnostik zum Beispiel denken sollte?
Für mich ganz der zentrale Punkt ist eigentlich die sensorische Integrationsstörung. Das heißt, Reize können nicht adäquat verarbeitet werden. Das ist, man muss bei Jugendlichen hinschauen, wenn sie zum Beispiel ständig überfordert sind, wenn es ihnen ständig zu laut ist. Das Lautsein ist eins der ganz der klassischen Symptome. Ich meine, das haben wir bei anderen Dingen auch, das haben wir bei Hochsensibilität auch, gell? Aber auch wenn es so repetitive Verhaltensweisen gibt oder wenn es starke Kompensationsmechanismen gibt, zum Beispiel auch noch Selbstverletzung dabei ist, wenn sie irgendwie auch sehr stark eben zwanghaft werden und auch repetitive Verhaltensweisen einsetzen, um sich zu regulieren. Dann wäre so der Punkt, dass man mal ein bisschen genauer hinschaut. Für mich wäre auch wichtig, dass man mit den Eltern vielleicht dann einmal auch ein Anamnesegespräch führt. Ja, hat es da Probleme gegeben zum Beispiel in der Entwicklung? Wie war die Sprachentwicklung? Wie war es mit dem Thema Freundschaft? War Rollenspiel vorhanden? Hat es einen Zehenspitzengang gegeben? Ist das Kind geflattert? Hat es eine Frühgeburtlichkeit gegeben? Also da würde ich dann einfach genauer ein bisschen hinschauen. Und wenn man da drauf kommt, dass da viele Dinge darauf hinweisen, würde ich dann einfach zu einem guten Diagnostiker oder einer guten Diagnostikerin weiterverweisen und einmal schauen.
Jetzt muss ich kurz nachfragen, was hat es mit dem Zehenspitzengang auf sich?
Und flattern.
Ja.
Für die Laien unter uns.
Ja. Zehenspitzengang hat was mit der Sensorik zu tun. Ja. Das heißt, möglichst wenig auch am Boden zu berühren und sich gleichzeitig die Spannung zu holen, weil sie haben ja oft sehr wenig Muskeltonus. Das heißt, sie müssen den ganzen Körper oft anspannen, um auch gewisse Bewegungen ausführen zu können. Das heißt, sie gehen ganz gern und ewig lang auf Zehenspitzen. Ja. Das Flattern ist dieses typische Flapping, ja, das ist also ein Regulationsmechanismus, das tun sie oft, wenn sie sich freuen, ja, dass sie hüpfen und flattern zum Beispiel, das ist sowas, was sehr spezifisch ist. Ich meine, es ist so, manche Kinder mit anderen Beeinträchtigungen machen das auch ein bisschen, aber das ist ja schon recht ein spezifisches Merkmal zum Beispiel.
Was mich noch interessieren würde, ist, wenn jetzt mehr über dieses Thema gesprochen wird und mehr über diese Diagnosen gesprochen wird, werden auch viele erst im Erwachsenenalter diagnostiziert heutzutage?
Durchaus.
Weil das denke ich mir, aber mir taucht das auf sozialen Medien zum Beispiel jetzt immer häufiger auf, wo ich merke, das ist jetzt auf einmal ein Thema auch für Erwachsene, wo ich das früher nie bemerkt hätte.
Ja. Naja, es hängt damit zusammen, dass wir jetzt mehr darüber wissen und auch mehr verstehen, was die Mechanismen dahinter sind. Also es geht ganz viel um das Thema Regulation und Reizintegration. Ja. Und dadurch, dass wir wissen, dass es um diese Dinge geht, finden sich Menschen da oft wieder. Die sagen, ja, aber mir ist auch immer so laut. Ich habe auch totale Ängste im sozialen Kontakt. Ich muss tagelang überlegen, bis ich mich traue, mit dem Nachbarn zu sprechen. Ja? Und wenn dann ganz viele Dinge zusammenkommen, dann kommen sie eben auch auf die Idee, das ein bisschen genauer anschauen zu lassen.
dann auch das Thema der Selbstdiagnosen so herein. Was haltest du davon?
Also ich finde es grundsätzlich nicht schlecht als erste Instanz, ja, dass man mal überhaupt mit dem Thema in Berührung kommt, weil wenn ich das einmal lese, aha, und dann kann ich mir ja mal damit auseinandersetzen, denke ich mal, okay, da trifft sehr viel auf mich zu, ja. Als erster Schritt gut, finde ich, weil dann weiß ich auch, ob dass ich mir irgendwie einmal Hilfe holen sollte oder zumindest einmal genauer hingeschaut werden sollte. Weil es ist ja schon oft mit Schwierigkeiten verbunden. Man muss ja schon sagen, es ist die Integration in den Arbeitsmarkt ist oft sehr schwierig, weil einfach die Bedingungen auch am Arbeitsmarkt oder in der Arbeit oft nicht ausgehalten werden, weil es zu laut ist, weil es zu viel Stress ist. Und wir haben schon auch die Situation, dass die Leistung von Menschen im Spektrum oft sehr schwankend ist. Mhm. Auch bei Menschen, die sehr hochintelligent sind. Man muss sich das so vorstellen, wenn der Alltag so anstrengend ist und unser Leben ist so unglaublich reizüberflutet. Es ist, ich denke mal, was da die letzten 20 Jahre passiert ist mit unserer Umwelt, ja, ist sehr schnell gegangen und ihr Hirn nimmt eben alles wahr. Ja. Und man muss sich das vorstellen, diese Menschen hören oft eine Station weiter, wenn der Zug kommt. Oder sie hören Dinge, die andere Menschen gar nicht hören. Ja? Oder das Geräusch von einer Klimaanlage macht sie fertig. Mhm. Oder der Geruch von einem Raumspray bringt sie so aus dem Konzept, dass sie eigentlich sie schon übergeben möchten. Ja? Also das ist so intensiv, die Welt, wie sie wahrgenommen wird, ja, dass das oft dann natürlich auch mit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit einhergeht. Wenn ich so einen Overload habe und eigentlich schon komplett körperliche Symptomatiken auch entwickle, bin ich halt nicht konzentriert und fokussiert und gut bereit zu arbeiten. Ja. Und wenn das ganz stark wird, diese Reizüberflutung, kommt eben auch zu diesen Breakdowns, die dann wirklich so Zusammenbrüche sind, wo man dann wirklich nicht mehr kann, zu Meltdowns, das sind dann diese Varianten, die mit aggressiven Verhaltensweisen einhergehen, oder eben auch zu Shutdowns, wo dann gar nichts mehr geht, 2 Tage lang, ja, wo sie eigentlich nur mehr Finsternis aushalten und eigentlich nur mehr im Bett liegen können, ja, schlimmstenfalls. Ja.
Aber wie du vorher gesagt hast, das stelle ich mir in der heutigen Zeit, also mit der heutigen Umwelt, ja unglaublich schwierig vor, weil das war vielleicht vor 50 Jahren noch leichter zu ertragen.
Ich glaube auch, dass das ein bisschen mit den Diagnosen auch zusammenhängt, ja? Weil so reizüberflutet waren wir noch nie, wie wir es heute sind. Ja, also
ja, ich habe mir gerade genau das Gleiche gedacht, dass das ja eben oft für ein neurotypisches Gehirn schon der absolute Wahnsinn ist und eigentlich manchmal nicht zum Aushalten, weil wir haben ja alle noch Gehirne aus der Steinzeit eigentlich, ne? Und was jetzt aber alles so rundherum passiert, da sind ja unsere Gehirne auch nicht wirklich drauf ausgelegt. Und das muss schon echt, und es ist oft sicher nicht leicht zu erkennen dadurch, oder? Oder ist es trotzdem leicht, das zu diagnostizieren, würdest du sagen? Weil ich denke mir, es gibt so viele Ausprägungen auf diesem Kontinuum der Reizüberflutung, oder?
Naja, ich denke mal, man muss die Dinge immer im Gesamten betrachten, ja, bei einer Diagnostik. Das ist immer wichtig. Also eine Autismusdiagnostik dauert extrem lange und ist sehr aufwendig und deswegen auch sehr teuer. Weil man einfach gut hinschauen muss. Man muss eine sehr aufwendige Anamnese machen, ja, wo man eine Fremdanamnese braucht. Man muss mit den Menschen arbeiten, ja, man muss sich anschauen, wie sind also diese Dinge wie Perspektivenübernahme, wie gut gelingt das zum Beispiel. Was mir so wichtig ist, es ist was anderes. Theory of Mind ist für mich was anderes als Empathielosigkeit. Menschen im Spektrum, das ist ein Mythos, dass sie keine Gefühle haben und dass sie irgendwie empathielos sind. Das stimmt einfach überhaupt nicht und mir ist es ganz wichtig, das auch noch einmal zu sagen. Ja, sie spüren ganz viel, sie können es nur nicht zuordnen und wissen oft nicht, wie sie adäquat darauf reagieren sollen, weil ihnen oft dann so diese sozialen Skills fehlen. Aber sie sind oft irrsinnig einfühlsam und auch fürsorglich. Ja. Es ist oft nur schwer, das für sie irgendwie in Worte zu fassen oder das irgendwie zu erklären. Das ist mir auch ganz ein wichtiger Punkt. Und jetzt, um wieder auf die Diagnostik zurückzukommen, also man macht dann wirklich auch viele Tests, man schaut sich das wirklich an, man schaut sich auch so diesen Verlauf an. Ja. Und wenn man ein geschultes Auge hat und schon viele Menschen im Spektrum begleitet hat, merkt man es meistens eigentlich schon recht gut.
Weil da hat mir letztens eine Bekannte erzählt, das hat mir ein bisschen stutzig gemacht, dass sie arbeitet in der Kinder- und Jugendhilfe und war mit 3 verschiedenen Kindern bei 3 verschiedenen Diagnostikern sozusagen. Einmal beim Arzt, einmal beim Therapeuten, einmal beim klinischen Psychologen. Und der klinische Psychologe hat die Diagnostik eben genauso gemacht, wie du es jetzt beschrieben hast, mit Anamnese, und es hat lang gedauert. Und die anderen beiden waren nach 1,5 Stunden fertig, indem sie teilweise nicht einmal mit dem Kind selber gesprochen haben. Man denkt, was sind das denn für Diagnosen? Sind die überhaupt aussagekräftig?
Das ist schwer zu sagen, weil es auch andere Professionen sind. Ich meine, es kann ja auch sein, dass, also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ist vorher diese ausführliche Diagnostik gemacht worden beim Psychologen? Also nicht.
Okay. Der Psychologe hat es eben so genau gemacht, hat sie erzählt. Ja. Das ist jetzt auch nur eine Geschichte, die ich halt gehört habe, aber sie hat eben gesagt, es war so auffällig, dass sie so unterschiedlich diagnostiziert haben und die einen eben nur so ganz kurz gebraucht haben und der eine so ganz lang gebraucht hat dafür. Und das, ich denke mir gerade für vielleicht Zuhörer, Zuhörerinnen, ist es auch wichtig zuzuhören, so okay, auf was kann ich mich da einstellen und auf was kann ich mich irgendwie auch, wenn ich jetzt nach einer halben Stunde bei der Diagnostik fertig bin, dass ich vielleicht irgendwie mir denke, okay, sollte ich noch einmal wen anderen fragen oder so.
Naja, State of the Art sind schon viele Termine, die man da braucht und auch Zeit. Also das ist schon, der Goldstandard ist schon wirklich Zeit, die man da braucht. Also so sicher irgendwas zwischen 6 bis 8 Stunden für eine Diagnostik.
Ja.
Also jetzt alles, aber.
Ja. Also auch mit einem sehr geschulten Auge kann man nicht nach einer halben Stunde sagen, so, das ist sicher so.
Jein, aber man macht es dann trotzdem, weil man muss es ja gut belegen können. Ja. Ja. Also bei manchen Kindern ist es sehr eindeutig, sage ich jetzt einmal, aber man muss ja diese Gutachten müssen dann ja im Prinzip, oder diese Stellungnahmen oder Befunde müssen dann ja auch standhalten und auch wirklich gut gemacht sein. Nicht? Also ich denke mal, das sind dann wie Dokumente, die man ja ständig irgendwo für irgendeine Hilfestellung oder was braucht, und das muss dann schon Hand und Fuß haben. Also das würde jetzt nicht reichen, wenn ich da reinschreibe, mit meiner langjährigen Erfahrung bin ich mir sicher, dass das Kind autistisch ist. Ja. Manchmal sieht es bei jemandem, der reinkommt, ja, ganz ehrlich, aber das muss man halt dann trotzdem vernünftig und gut machen und begleiten. Also.
Das ist so vielleicht eher ein bisschen das Diagnostikthema, das immer so da ist, so wie hilfreich ist es oft und wie manchmal auch nicht so, weil es einfach manchmal mehr um die Diagnose geht als um den Menschen dahinter in Wahrheit. Dann ist dann so.
Ich selbst habe ein sehr kritisches Verhältnis zum Thema Diagnostik, weil wir selbst auch nicht unbedingt immer die besten Erfahrungen gemacht haben diesbezüglich, weil es auch sehr viele unterschiedliche Diagnosen gab. Das Problem bei der Sache ist, Hilfen bekommt man nur, wenn es eine Diagnose gibt. Und das ist der springende Punkt. Ja? Und wenn gerade im Autismusbereich ist so, je früher das gefördert wird, vor allem bei Kids, die stark betroffen sind, desto bessere Chancen und bessere Entwicklungschancen hat man. Ja? Das heißt, in dem Fall ist es wieder eine Abwägung, macht man das möglichst früh, ja? Dann kriegt zwar das Kind jetzt den Stempel, sage ich jetzt einmal, ja, als autistisches Kind, aber in dem Fall ist es so, dass dann halt Frühförderung gemacht werden kann, dass ein IZB reinkommen kann, also integrative Zusatzbetreuung installiert werden kann, dass es einfach einen Therapieplatz geben kann, also Zuschüsse für die Eltern, weil man darf ja eins nicht vergessen, Kinder im Spektrum brauchen auch sehr viel an unterschiedlichen Therapien häufig, also ob das jetzt Ergotherapie ist, ob das psychologische Behandlung ist, ob das irgendwelche anderen Dinge sind, ja, das kostet da alles wirklich viel Geld, ja, und auch diese Dinge sind ja auch abhängig, ob ich eine Diagnose habe oder nicht, ja, ob ich Zuschüsse bekomme, ob ich irgendwelche Unterstützungsleistungen bekomme.
Und passieren die Diagnosen meistens im Kleinkindalter oder gibt es auch, dass man wirklich später erst draufkommt, dass sich ja scheinbar alles normal unter Anführungszeichen entwickelt und man dann auf einmal draufkommt?
Also das kommt auf den Ausprägungsgrad an. Ja, also das, wie wir vorher geredet haben, es gibt auch Menschen, die kommen sehr lang gut klar und kommen dann irgendwann an ihre Grenzen, ja. Und bei Kindern, die sehr starken Autismus zeigen, die werden natürlich eher früher diagnostiziert, weil da ja meistens die Sprache ausbleibt. Und wenn die Sprache ausbleibt, kriegt die Familie und das Umfeld relativ schnell mit, dass irgendwas nicht passt. Und wenn das nach 3 Jahren noch immer nicht spricht, das Kind, wird spätestens da irgendwas in die Wege geleitet, dass einmal hingeschaut wird, genauer normalerweise. Ja.
Und wie erklärst du dir den Zusammenhang zwischen Autismus und den anderen Diagnosen, jetzt in unserem Fall vor allem Essstörungen? Wie kommt es dazu?
Naja, ich denke mal, die Basis ist sozusagen der Autismus, wo es Schwierigkeiten gibt, sowohl im Sozialverhalten, ich komme in der Gruppe nicht so an. Wir müssen leider auch sagen, das sind Kids, die ganz häufig extremem Mobbing ausgesetzt sind, weil sie einfach anders sind und anders ticken, weil sie oft auch ganz andere Interessen vertreten und ihre Spezialinteressen haben und da halt nicht so gut in der Gruppe ankommen. Das heißt, die machen oft irrsinnig viel mit. Und was man auch sagen muss, auch die Sensorik im Mund spielt ein großes Thema, ist ein großes Thema. Ja. Sie sind irrsinnig empfindlich auf Konsistenzen, sie mögen gewisse Gerüche nicht, gewisse Geschmäcker nicht. Es gibt Kinder, die total Picky-Eater sind von Anfang an, die wirklich nur Paula Pudding essen oder das berühmteste, glaube ich, sind die Chicken Nuggets, die ganz gern gegessen werden. Warum werden so gern Chicken Nuggets gegessen? Weil die immer überall gleich schmecken und immer überall gleich ausschauen. Das heißt, ich weiß, was ich kriege und brauche mich nicht auf Veränderungen einstellen. Das heißt, da gibt es mehrere Komponenten und es ist so, dass Menschen im Spektrum eine schlechte Wahrnehmung von den inneren Reizen auch haben teilweise. Dadurch, dass sie also irrsinnig abgelenkt werden von außen, ist es auch so, dass sie Hunger und Durst ganz schlecht spüren. Das heißt, sie kommen oft, auch wenn sie jetzt keine Essstörung jetzt im Sinne von ich will jetzt nicht essen, ich entscheide das jetzt haben, sondern einfach sie vergessen drauf, ja, weil sie es nicht spüren. Und dann sind sie zum Beispiel schon komplett im Unterzucker und man denkt sich, was hat denn das Kind jetzt? Und dabei ist einfach komplett hungrig und es merkt es nicht. Und das Gleiche ist mit dem Durst. Ja. Das heißt, wir haben da ein bisschen andere Faktoren auch noch, die das mitbedingen. Ja. Da geht es weniger um das Thema, wie sehe ich aus oder wie viel Gewicht habe ich, sondern eher so das bisschen ein Steuerungsproblem und dann natürlich so, wie sie viele Dinge, also ihre Ängste kompensieren, natürlich auch mit Zwängen. Und das ist dann manchmal eben das Essen oder Nicht-Essen. Aber wie gesagt, da haben wir noch ein paar mehr Komponenten drinnen, ein bisschen, oder andere Komponenten, muss man eigentlich sagen.
Macht es jetzt bei der Begleitung einen Unterschied, ob sich hinter den Symptomen einer Essstörung jetzt auch ein Autismus verbirgt oder nicht?
Meiner Meinung nach schon, weil das ja sozusagen die Basis ist, was überhaupt die Essstörung ausgelöst hat. Ja? Also was sicher mit verwoben ist. Ja? Das heißt, wenn ich nur die Essstörung therapiere und so diese anderen Themen überhaupt unberücksichtigt lasse, wird sie nicht so viel tun. Weil wahrscheinlich liegen so Themen wie ich habe keine Freunde, ich komme nicht in Gruppen an, zum Beispiel dahinterliegend, oder ich werde eben gemobbt oder ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn ich da aber nicht Hilfestellungen biete, und die müssen halt mit Menschen im Spektrum ein bisschen speziell sein. Die brauchen einfach gewisse Dinge, die ihnen helfen. Dann wäre wahrscheinlich das Problem nicht richtig in den Griff kriegen. Weil einfach andere Themen, wenn es bei vielen anderen Essstörungen das Bindungstrauma ist, ist es bei Autismus sind es oft auch wirklich diese sozialen Probleme, das Nicht-Anschluss-Finden und eben auch diese ganzen sensorischen Themen, die dahinter liegen.
Ich finde es schon knifflig irgendwie, weil gerade jetzt so im jugendlichen, jungen Erwachsenenbereich haben diese Menschen ja wirklich unfassbar gut geschafft, sich anzupassen. Mhm. Und sind auch, ich glaube, man spricht auch von maskiert irgendwie und haben eine Maske oder eine Anpassungsfähigkeit, die es wirklich schwer macht, das zu erkennen, nur ich mir gerade so auch denke bei manchen Teilnehmern oder vielleicht denken sich auch manche, die gerade zuhören, so weil es gibt ja schon auch viele Parallelen, weil gerade auch wenn ich sehr verletzt worden bin in Beziehung zum Beispiel, kann es auch daher rühren, dass ich mir sozial schwer tue. Und da wäre ich noch so neugierig, du hast vorher schon als dieses wichtige Kriterium eben die sensorische Integrationsstörung genannt. So wie, was sind so ein paar Punkte, wo man sagen kann, das Das könnte was anderes sein. Für jetzt die totalen Laien.
Was meistens ein bisschen auffällig ist, ist auch die Kommunikation.
Okay.
Die ist ein bisschen eigen.
Ja.
Das heißt, wenn Sie zum Beispiel über Ihre Spezialinteressen sprechen, dann merken Sie überhaupt nicht, was bei der anderen Person gerade los ist, zum Beispiel.
Okay, ja.
Oder Sie wissen nicht genau, wann Sie dran sind und wann gerade der andere spricht oder dran ist. Also es sind so kleine Feinheiten in der Kommunikation, die trotzdem manchmal ein bisschen auffällig sind. Also soziale Ängste und also gewisses, wie soll ich sagen, soziale Ungeschicktheit ein bisschen, auch im Kommunikationsverhalten. Ja? Also so, dass man zu reden beginnt, ohne Hallo zu sagen und geht, ohne sich zu verabschieden zum Beispiel. Ja. Und dazwischen über sein Spezialinteresse spricht und überhaupt nicht merkt, was mit der anderen Person zum Beispiel gerade los ist. Ja. Das wäre so ein klassisches Bild von jemandem, der es eben noch nicht so gut maskieren kann. Ja? Aber solche Sachen, also das sind so kleine Dinge, wo man merkt, okay, dieses wann du und ich und wann bin ich und wann bist du und was ist jetzt eine adäquate Frage oder was wäre jetzt so dran, das ist ganz schwierig. Smalltalken ist schwierig. Ja. Also so dieses, was spreche ich mit einer Person, die ich nicht kenne, das ist ein ganz schwieriges Thema. Oder wie rede ich überhaupt jemanden an? Also das sind so ganz große Ängste, aber da gibt es auch nicht so, das ist wirklich so ein bisschen eine Schwierigkeit in der Fähigkeit. Also nicht so einfach nur, ich bin sozial ängstlich, aber ich weiß, wie es geht. Da ist es wirklich so, ich bin sozial ängstlich, aber ich weiß auch nicht so richtig, wie es geht.
Ja.
Ja. Es gibt auch so Probleme in der Handlungsplanung zum Beispiel. Ja. Darum sind sie auch so zwanghaft, weil sie keinen Plan B haben.
Okay.
Ja, also wenn Plan A nicht geht, dann gibt es keinen Plan B. Und das macht es schwierig. Also dann kommen sie in so einen Stress rein. Ja. Beispiel, sie schaffen es gut, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule zu fahren. Alles wunderbar. Das können sie, wissen, wo müssen sie aussteigen und so weiter. Schienenersatzverkehr. Vollkrise. Weil völlig gestresst und irgendwie kein Plan B, was tut man jetzt? Sich jemanden fragen trauen geht nicht und dann irgendwie komplett vor lauter Stress eigentlich nicht mehr weiter wissen. Das wäre so ein Beispiel, wenn ich merke auch, wie die Menschen zu mir zum Beispiel ankommen. Und wenn sowas eine Situation ist und ich merke, meine Jugendlichen wissen überhaupt nicht, wie sie mit dem zum Beispiel umgehen können, ja, mit so einer Alltagssituation, dann wäre ich zum Beispiel schon hellhörig.
Ja.
Oder wenn man so Sachen sagt wie, dein Wasser schmeckt voll grauslich. Oder, boah, das, also dieses, wie das da riecht. Und man denkt, was riecht jetzt? Ja? Oder, also es gibt so gewisse Dinge, die mich halt, weil ich mir halt intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, aber sie so aufhorchen lassen, sage ich jetzt einmal. Mhm.
Ja, und wenn wir jetzt zu dem respektvollen, beziehungsorientierten Ansatz zurückkommen wollen, ja. Gell? Mhm. Was verstehst du da darunter? Was ist dir besonders wichtig? Und so ein bisschen die Gegenfrage, gibt es auch Ansätze, die dem total entgegenstehen?
Mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dieses Thema Beziehung, ja, und Bindung. Und oft wird ja den Menschen im Spektrum nachgesagt, dass sie das nicht so brauchen, ja, und das nicht so wollen und das eh nicht so können und das irgendwie so. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Sie brauchen einfach länger, bis sie Vertrauen fassen können. Aber für sie sind Menschen, denen sie vertrauen können, wo sie sich auch in Situationen ein bisschen anhalten können, die für sie schwierig sind. Zum Beispiel bei Geschwistern ist das oft so, dass dann das Geschwisterkind so ein bisschen das Role Model ist, wo man sich ein bisschen anlehnt zum Beispiel. Also Beziehungen und Bindungen sind total wichtig. Und es ist also die Basis. Das ist ja für andere Kinder auch die Basis. Ja? Wenn das gut funktioniert, können wir uns gut entwickeln. Das Gegenteil, oder also es geht ganz oft bei den Kindern, dass sie eher so darauf geschaut wird, dass sie gut funktionieren und dass sie möglichst so ausschauen, wie wenn sie nichts hätten. Und das finde ich immer so traurig, wenn das passiert, weil es ist vollkommen okay, dass sie so sind, wie sie sind. Ja? Und man versucht ihnen einfach bei den Dingen, wo es Schwierigkeiten gibt, zu helfen. Ja? Aber immer so dieses, man muss möglichst masken und man muss möglichst so ausschauen oder irgendwie für die anderen irgendwie funktionieren, das ist einfach ein Ansatz, mit dem tue ich mir persönlich einfach sehr, sehr schwer.
Ja? Das wäre so eine Verhaltensmodellierung.
Genau, genau, wo man wirklich so sitzt und quasi gerade mit bei den Kindern, die im Spektrum eben Stufe zum Beispiel 3 sind, wenn sie dann wirklich da sitzen müssen und die Hände am Tisch halten und so, dann gibt's da so spezielle Plätze, wo sie die Hände hintun dürfen und das dürfen sie nicht und sie dürfen das nicht. Und also es ist sehr oft sehr strenge Regeln, sehr strenge Strukturen und mit denen tue ich mir persönlich halt einfach schwer, weil das einfach nicht meine Haltung und mein Zugang ist. Wir sind gerade in der Entwicklung eines ein bisschen therapeutischen Modells, ja, wo es eben die Basis, die Beziehungen sind, ja, Beziehung und Bindung. Der nächste große Punkt in diesem Modell ist das Thema Regulation, also Emotionsregulation wie auch Regulation von Reizüberflutungen. Ja. Der dritte Punkt ist die Adaptation und da geht es darum, wie kann man die Umwelt so anpassen, dass es den Menschen im Spektrum gut geht und nicht umgekehrt. Also was braucht es? Und es braucht eine Schulassistenz hinzu, es braucht Unterstützung auf der Uni über barrierefrei studieren oder es braucht irgendwelche speziellen Lernunterstützungen. Also da ist alles damit gemeint. Ja. Das ist sozusagen der nächste Punkt. Der nächste ganz, ganz wichtige Part, finde ich, ist das Thema Stärken. Stärken zu stärken und diese auch auszubauen und wirklich früh genug zu schauen und nicht immer nur hinzuschauen, was können sie nicht, sondern vor allem das, was können sie, wo kann man darauf aufbauen, weil wir alle machen ja Dinge, die wir können im weiteren Leben und nicht die Dinge, die wir nicht können. Und wie soll das dann enden? Ich glaube, wenn man diese Punkte gut hinbringt, dann kann es einfach eine massive Lebensqualitätsverbesserung sein. Und das Modell ist eben sozusagen das maximale Lebensqualitätmodell, soll es heißen. Und es geht einfach darum, wirklich zu schauen, dass es den Betroffenen und deren Familien einfach gut geht. Das ist so die Idee dahinter. Und wir werden es jetzt auch evaluieren und schauen. Und das, was ein bisschen besonders ist, ich habe einen Fragebogen konzipiert, wo ich einfach Menschen im Spektrum auch befrage, was ihnen in der Therapie und in der Entwicklung besonders wichtig ist und das wird dann sozusagen ins Modell integriert.
Das klingt nach einem total spannenden Ansatz und Projekt für die nächsten Jahre wahrscheinlich, oder?
Definitiv.
Sehr cool.
Ich glaube, Nina, abschließend ist es wieder
Zeit. Sind wir schon soweit?
Ich glaube, wir sind soweit, ja.
Abschließend zuerst vielleicht noch die Frage, ist dir irgendwas noch wichtig zu sagen, außer dass jetzt noch meine Frage kommt, was du jetzt da gerne noch erwähnen möchtest oder schon bereit für die Abschlussfrage?
Ich glaube, das Thema Zukunft war irgendwie nur so, was ich mir für die Zukunft wünsche. Ist das schon die Abschlussfrage? Oder
das ist dann noch in der Zukunft. Okay. Aber vielleicht fangen wir Zwischenzukunft.
Okay.
Stell du doch wieder die Frage mit der Zwischenzukunft.
Ja. Also was wünschst du dir für die nähere und mittelfristige Zukunft in Bezug auf Autismus und auf die Menschen, die damit konfrontiert sind?
Ja, grundsätzlich mehr Akzeptanz und Verständnis, was eigentlich los ist. Ja. Und was ich mir auch wünschen würde, ist mehr Barrierefreiheit. Es gibt sehr wenig Barrierefreiheit für Menschen im Spektrum. Und ich glaube, da wird oft nicht, also es gibt so kleine Ansätze, gibt es schon. Zum Beispiel, es gibt die Silent Hour beim Billa, der hat die schon eingeführt.
Wirklich?
Ja,
okay.
Dass es gewisse Zeiten gibt, wo einfach weniger Beschallung ist und ein bisschen gedimmteres Licht, was für sehr viele Menschen angenehm ist. Aber es ging ja auch so um Sachen, um Teilhabe einfach auch. So, dass auch Menschen im Spektrum zum Beispiel auf ein Konzert gehen können. Ich kenne viele Jugendliche, die sehr gern Musik mögen, aber denen es zum Beispiel vorne mittendrin einfach viel zu eng ist. Ja? Und dass die vielleicht auch die Möglichkeit haben, irgendwo im separaten Bereich dort auch mitzustehen zum Beispiel oder eben vorher reinzugehen oder solche Dinge einfach auch. Ja? Also das wäre mir schon auch wichtig, weil auf diese Dinge wird ganz wenig noch geschaut. Also.
Mhm. Voll spannend.
Ja, voll spannend, Dinge, die man gar nicht am Schirm hat,
ja.
Oder? Also wenn man es nicht selbst jetzt irgendwie betroffen ist oder in dem Bereich arbeitet. Und voll wichtig eigentlich.
Zum Konzert komme ich dann auch. Weil ich mag das auch nicht vorn drin.
Da werden viele wahrscheinlich erfreut.
Das war immer früher Horror für mich. Ja, und wenn wir jetzt noch viel weiter in die Zukunft schauen und du bist so alt, wie du sein möchtest und es ist der letzte Tag deines Lebens gekommen und es kommt eine Fee, die sagt, leider Verena, alles, was du hier Großartiges konzipiert hast, Therapieansatz und Buch und alles ist gelöscht, aber du kriegst einen Zettel, ein weißes Blatt Papier, auf dem du 3 Botschaften hinterlassen kannst, von denen du möchtest, dass die Menschen danach leben. Welche 3 Botschaften wären denn das?
Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist für mich die schwierigste Frage. Ich habe mir ein bisschen was überlegt, aber bin ja nicht so ganz schlüssig geworden. Ich glaube, Verständnis, Akzeptanz und Freundlichkeit für die bunten Lebewesen auf unserer Welt wäre mir wichtig. Einfach, dass es okay ist, dass Menschen anders sind und dass man einfach sich mit Respekt begegnet. Das ist mir einfach so ein generelles wichtiges Lebensthema. Und ich glaube, die Herausforderungen für die Zukunft sind so groß, dass wir uns das auch gar nicht leisten können, auf der Welt auf gewisse andersdenkende Gehirne zu verzichten.
Das ist ein voller schöner Satz.
Voll, schön. Danke dir, das war danke, echt total Verena. Spannend, viel gelernt.
Ja, das stimmt, danke für das schöne Gespräch und danke, dass du uns die Perspektive dahin irgendwie ermöglicht hast, finde ich, oder?
Ja.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Und lasst uns gerne ein paar Sterne da.
Danke.
Tschüss und auf Wiedersehen.